Unser Supporter für diese Podcast-Staffel ist Bionade. Habt ihr es schon mitbekommen? Bionade macht jetzt auch Eistee. Und zwar in den zwei fruchtigen Geschmacksrichtungen Pfirsich und Zitrone. Aber keine Sorge, die Mission bleibt die gleiche. Auch der Eistee ist zu 100% natürlich, enthält keinerlei künstliche Zusatzstoffe und hat wenig Zucker. Und das Beste, er schmeckt genau wie echter Eistee. Also, worauf wartet ihr? Überzeugt euch selbst. Vielen Dank an Bionade für den Support. Weitere Infos zu Bionade findet ihr natürlich in den Shownotes. Wie kann ich was bewegen, ist ein Podcast und dein Weg in das politische Engagement. Denn wir zeigen Folge für Folge eine andere Möglichkeit, aktiv zu werden, für eine Sache einzutreten und sich zu beteiligen. Mein Name ist Raoul Krauthausen und ich bin Inklusionsaktivist. Heute frage ich, wie kann ich was bewegen bei der Tafel? Heute widmen wir uns einem Thema, das uns alle angeht, aber oft im Schatten des Alltags verborgen bleibt. Die Armut in Deutschland und die Rolle der Tafel als lebenswichtige Brücke und politisches Statement. Was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn Institutionen wie die Tafel notwendig sind? Und wie prägt die freiwillige Arbeit bei der Tafel nicht nur diejenigen, die Hilfe erhalten, sondern auch diejenigen, die helfen? Und nicht zuletzt, wie kannst du die Arbeit der Tafel unterstützen?
Mein Name ist Zorka Jendes. Ich bin seit knapp 2,5 Jahren Geschäftsführerin von Tafel Deutschland. Ich bin ja schon durch meine Tätigkeiten davor, glaube ich, sehr stark festgelegt darauf, dass ich im, sagen wir mal, NGO-Bereich arbeiten möchte. Das ist ganz persönlich, möchte ich gerne, dass mit meiner Arbeit irgendwas geschieht, im besten Fall, was es ganz pathetisch gesagt, die Welt oder den Tag für etwas besser macht und wo ich mich auch gut fühlen kann und gut fühle. Und das ist mir ein persönliches Anliegen. An den Tafeln fasziniert mich die Menge an ehrenamtlichen Menschen, die da jeden Tag mit Herzblut zum Teil auch wirklich auch körperlich schwere Arbeit machen und diese genial einfache Idee, diese wirklich ganz einfache, niedrigschwellige Idee, die, wie ich finde, auch einen besonderen Zugang, also es ist vielleicht ein bisschen einfacher oft für Menschen, bei uns Hilfe zu suchen und es ist auch ein bisschen einfacher, bei uns zu helfen, weil wir doch extrem, extrem einfachen Zugang bieten, für Unterstützung, aber auch für Unterstützung, die man geben möchte. Und das finde ich besonders, besonders faszinierend und deshalb wollte ich gerne ein Teil der Tafeln sein.
In Deutschland, einem Land, das weltweit für seinen Reichtum und sein soziales Sicherheitsnetz bekannt ist, leben dennoch Millionen Menschen an oder unterhalb der Armutsgrenze. Die Gründe hierfür sind vielfältig und komplex. Wir reichen von unzureichenden Sozialleistungen über prekäre Arbeitsverhältnisse bis hin zu strukturellen Problemen im Bildungs- und Wohnungswesen. Die Situation wirft wichtige Fragen auf. Wie kann es sein, dass in einem der reichsten Länder der Welt so viele Menschen auf Lebensmittelspenden angewiesen sind? Und was sagt das über die Effektivität unserer Sicherungssysteme aus? Die Tafel steht inmitten dieses Spannungsfeldes. Ursprünglich als pragmatische Lösung zur Verteilung überschüssiger Lebensmittel an Bedürftige gedacht, hat sie sich zu einem sozialen Phänomen entwickelt, das die Defizite unserer Gesellschaft aufzeigt.
Wenn wir davon ausgehen, dass wir etwas mehr als 14 Millionen armutsbetroffene Menschen haben in Deutschland, dann kommen lange nicht alle, die berechtigt ist für uns ein schwieriges Wort, weil wir wollen einfach den Menschen helfen, die kommen, aber kommen ja so ungefähr 1,6 bis 2 Millionen Menschen zu den Tafeln. Natürlich die armutsbetroffenen Risikogruppen, Stichwort Rentnerin, Stichwort Alleinerziehende, in der Regel alleinerziehende Mütter, Stichwort Familien mit vielen Kindern und Stichwort Menschen mit Migrationsgeschichte. Das ist, sind Armuts, wie man ja auch weiß, laut Armutsbericht die am meisten gefährdeten Gruppen. Und die sind natürlich bei uns auch überproportional vertreten. wir haben für uns das Menschenbild, dass wir sagen, oder dass ich das so auch von allen Tafeln, mit denen ich spreche, höre, dass wir keinen Menschen wegschicken, sondern einfach davon ausgehen, wer kommt, der braucht es auch. In der Regel funktioniert es ganz praktisch, aber so, dass man in irgendeiner Form eine Berechtigung vorzeigt, die einen entweder als BürgergeldempfängerInnen oder Wohngeldbezug oder Grundsicherung oder sehr niedrigen Rentenbescheid etc., also dass es einen Nachweis dafür gibt, dass man armutsbetroffen ist und ja auch registriert wird und dann zu den Tafelkundinnen gehört und dann sich regelmäßig Lebensmittel abholen kann. Tafeln sind ursprünglich ja aus der Idee heraus gegründet worden, einen Ausgleich zwischen Überfluss und Mangel herzustellen oder zu schaffen. Also die genial, wie ich immer noch finde, genial einfache Idee, Lebensmittel zu sammeln, die sonst weggeschmissen werden würden, also überschüssige Lebensmittel zu sammeln und diese an Menschen, die es brauchen können, als Unterstützung im Alltag, also an armutsbetroffene Menschen zu verteilen. Das war die Grundidee, die gibt es auch immer noch, die wird auch so natürlich praktiziert und trotzdem merken wir als Tafeln, dass wir die ursprüngliche Idee, wir geben einen Zusatz, damit vielleicht der Kinobesuch möglich ist. Wir schaffen eine Erleichterung im nicht einfachen Alltag von armutsbetroffenen Menschen, zunehmend dazu übergeht, dass wir wirklich notwendig sind, dass wir eine notwendige, nicht mehr wegzudenkende Unterstützung für diese Menschen sind, weil die Armut doch sehr groß ist. Und das bedeutet, dass wir mit dieser immensen Bedeutung, die wir für die Menschen haben, geht natürlich auch einher, dass sich die Politik nicht ausreichend um die Armutsbekämpfung und eine Vermeidung von Armut kümmert. Und nicht dafür es nicht schafft, denn die Politik muss dafür sorgen, die muss sozusagen die Versorgung von armutsbetroffenen Menschen übernehmen. Wir können nur unterstützen. Wir sind eine ehrenamtliche, freiwillige Organisation, die dies mit viel Herzblut tut, aber wir sind nicht Teil des Sozialsystems. Und das ist schon etwas, was wir merken, was in den aktuell letzten 2 Jahren nach Corona, da auch schon und auch mit dem Ukraine-Krieg und vielen Geflüchteten, eine Verschiebung zum Teil stattfindet, die wir nicht gutheißen.
Nie zuvor lebten so viele Menschen in Deutschland am Existenzminimum wie heute. Mehr als 13 Millionen Menschen. Und wenn alles teurer wird in Zeiten der Inflation, steigen diese Zahlen in Deutschland rasant. Wer armutsbetroffen ist, weiß bereits Mitte des Monats nicht mehr, wie sie oder er über die Runden kommen soll. Es geht um die Grundlagen des Lebens, Essen, Energiekosten, Wohnung und immer die Angst, wie es weitergeht.
Die Tafeln sind ein Symptom für tiefer liegende soziale und wirtschaftliche Probleme. Ein lebendiger Beweis dafür, dass das vorhandene soziale Netz nicht ausreicht, um alle Menschen vor Armut zu schützen.
Wir würden, glaube ich, ablehnen, Teil des Sozialsystems zu sein. Wir sehen uns nicht als Teil des Sozialsystems, sondern als eine zugegebenermaßen sehr große Ehrenamtsorganisation, die Menschen unterstützt. Das tun aber viele andere soziale Organisationen auch. Mit Themen, die genauso wichtig sind, die wir nicht abdecken, wie Wohnen oder Obdachlosigkeit etc. Insofern würden wir das verneinen oder verneinen wir dies. Und gleichzeitig sehen wir, auch das gilt für die anderen Organisationen auch, dass es eben die Politik nicht in den Griff bekommt, dass es ohne uns geht. Im Gegenteil, dass es bedeutsam ist für viele Menschen. Und das geht natürlich weit über die Lebensmittelverteilung hinaus und geht auch in Bereiche rein, einfach der sozialen Teilhabe und der Strukturierung im Alltag und anderen Angeboten, die Tafeln auch bieten.
Doch die Tafel ist auch eine Geschichte des positiven Engagements. Tausende Freiwillige in ganz Deutschland spenden ihre Zeit und Energie, um anderen zu helfen.
Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir wirklich über ganz Deutschland ein sehr breites Netz an örtlichen Tafeln haben. Zurzeit 975 Tafeln, also fast 1000.
Dieses freiwillige Engagement ist mehr als nur ein Akt der Nächstenliebe. Es ist auch ein persönliches Statement, ein Ausdruck des Nicht-Einverstanden-Seins mit der aktuellen sozialen Ungerechtigkeit. Freiwillige bei der Tafel kommen aus allen Gesellschaftsschichten und Altersgruppen.
Wie wahrscheinlich viele soziale oder Organisationen im NGO-Bereich haben wir völlig unterschiedliche Menschen, die helfen. Und gleichzeitig lassen sich natürlich gewisse Muster erkennen. Das heißt, Menschen, die im Rentnerdasein sagen, wir möchten der Gesellschaft was zurückgeben, wir haben es gut gehabt, wir möchten auch möchten unterstützen und möchten etwas Sinnvolles tun nach unserer Arbeitstätigkeit. Davon natürlich auch einen hohen Anteil an Frauen, die unterstützen. Wir haben Menschen, die als Kundinnen kommen, das kommt auch sehr auf die Region in Deutschland an, als Tafelkundin kommen und dann sagen, Mensch, ich würde auch gern gleichzeitig mithelfen. Also auch da bieten wir vielleicht einen sehr niedrigschwelligen Zugang, in eine Struktur zu kommen und selbst auch was zu arbeiten, auch wenn es dann nicht unbedingt für Geld ist. Und wir haben aber auch eine Tafeljugend. Wir haben auch junge Leute, die sich bei den Tafeln engagieren. Aber ein großer Teil hat sein Arbeitsleben hinter sich und möchte der Gesellschaft was zurückgeben. Und sonst haben wir alles vertreten in den verschiedenen Ämtern, die man bei uns ausüben kann oder den verschiedenen Tätigkeiten.
Die Arbeit der Freiwilligen bei der Tafel zeigt, dass Solidarität und Engagement einen Unterschied machen können. Durch ihre direkte Hilfe, aber auch durch das Aufmerksammachen auf das Problem der Lebensmittelverschwendung und die Notwendigkeit einer gerechteren Gesellschaft sind die Botschafter für eine bessere Welt. Doch die Freiwilligen selbst sagen oft, dass sie durch ihre Arbeit bei der Tafel auch selbst beschenkt werden. Mit neuen Perspektiven, mit Dankbarkeit und mit dem Gefühl, Teil einer größeren Bewegung zu sein.
Der einfachste Weg ist, und das kann man auch auf unserer Website nachschauen, wir haben da sozusagen eine Übersicht, eine Deutschlandkarte, und da kann man nach seiner Postleitzahl auch schauen. Der einfachste Weg ist einfach zu schauen, wo ist meine örtliche Tafel? Wann hat die Ausgabe? Im besten Fall, es gibt inzwischen auch viele Tafeln, die haben eigene Websites. Lässt sich auch eine Website finden, da findet man einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin. Und im einfachsten Fall geht man zu seiner lokalen Tafel und sagt, man würde gerne unterstützen. Und ich glaube, dass es sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Wie viele Organisationen ist es für uns schon einfacher, wenn Menschen ein regelmäßiges Zeitkontingent haben. Aber das kann total unterschiedlich sein. Denn man kann natürlich selbstverständlich auch als Fahrer, die werden immer gesucht im Übrigen, Fahrer, Fahrerinnen, sagen, dass man einmal die Woche Zeit hat und da dann eben irgendwie 4 Stunden lang Touren fahren kann und Lebensmittel abholen kann. Und man kann sich natürlich genauso für bestimmte Gremien, Ämter interessieren und auch mehr Zeit investieren. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir ja auch merken, dass eine Veränderung stattfindet, auch unter den jüngeren Menschen. Das heißt, wir versuchen auch darauf Rücksicht zu nehmen, dass sich Menschen engagieren wollen, aber vielleicht nicht für jahrelang festlegen wollen, sondern eben auch so einen Zugang haben können, in den sie erstmal schauen können, was können wir machen. Dafür haben wir die Tafel Jugend mit eigener Website. Also da können sich zum Beispiel Menschen bis 35 Jahre gerne melden, die sich auch in Jugendgruppen vernetzen und dann auch vielleicht in Gremienarbeit, in politischer Arbeit was machen können. In einer Tafel gibt es ja normalerweise verschiedenste Tätigkeiten. Das fängt an, dass man einfach als Fahrerin arbeitet und Lebensmittel abholt. Viel wird natürlich auch gesucht, dass die Lebensmittel, die dann ankommen, sortiert werden. Es gibt Ausgabestellen, das heißt, es findet eine Lebensmittelausgabe statt. Das ist unterschiedlich organisiert in den Tafeln. Es gibt bestimmte Regionen, da gibt es auch Tafelläden. Es gibt fair und gefertigte Tüten, die müssen dann aber auch gepackt werden. Es gibt große Tafeln, die dann auch Lebensmittel noch weiter verteilen für zum Beispiel weitere kleine Tafeln im Umkreis. Da kann man dann also sowohl die Lebensmittel auch fahren, aber auch Tüten packen, verteilen und dann natürlich, weil es häufig auch eine Schlange gibt, da koordinierend mithelfen. Es gibt Tafeln, die bieten für ihre ehrenamtlichen Mittagstisch, damit man da noch zusammensitzen kann. Also es gibt auch tafelinterne Tätigkeiten, aber die Haupttätigkeiten sind natürlich Ausgabestelle, also Lebensmittelausgabe und Lebensmittel einsammeln, also meistens mit dem Auto.
Sie erfahren aus erster Hand, was es bedeutet, in Armut zu leben. Und diese Erfahrungen können Ihr Verständnis von sozialer Gerechtigkeit tiefgreifend verändern.
Da bin ich ganz sicher. Da bin ich ganz sicher, dass sich ganz andere Perspektiven eröffnen. Natürlich kommt es auch sehr darauf an, aus welchem Kontext die Ehrenamtlichen selbst kommen und inwiefern sie vorher schon oder immer schon oder noch nie mit dem Thema Armut zu tun hatten. Aber ich bin ganz sicher, dass das Thema ein ja, dann wirklich nochmal ganz anders auf unsere Gesellschaft blicken lässt. Was ich allerdings auch bei den Tafeln merke, und das finde ich wahnsinnig positiv und erfrischend, es gibt ganz oft einen ganz pragmatischen Ansatz des Machens. Natürlich haben wir Gremien, wir haben Landesverbände, wir haben einen Vorstand und da wird auch viel politische Arbeit oder auch bei uns dann in der Geschäftsstelle viel auch politische Kontakte und politische Arbeit gemacht, weil wir, glaube ich, für uns in Anspruch nehmen können, dass wir genau wissen, wo es hakt und wir ja auch ein Seismograf sind für gesellschaftliche Entwicklung, weil es meistens zu uns bei uns erst ankommt. In den Tafeln selbst erlebe ich manchmal oder oft ein positiv berührenden Pragmatismus und auch keinen verklärenden im Sinne, die packen einfach an. Sie wollen helfen und das tun sie bestmöglich mit den Lebensmitteln, die sie einsammeln können. Sie versuchen in ihren Orten und Städten gute Kontakte zu halten. Sie haben häufig gute Kontakte zu verschiedenen, natürlich sowieso Lebensmittel, zum Lebensmitteleinzelhandel, aber eben auch zu verschiedenen anderen gesellschaftlichen Organisationen und Playern. Und im Grunde wird einfach gemacht. Und ausgeteilt und geholfen. Ganz pragmatisch und einfach geholfen. Und vielleicht gar nicht immer ins große Ganze gehoben, sondern einfach vor Ort das getan, was man helfen kann. Aber es entstehen natürlich wahnsinnig viele persönliche Kontakte. Und ich glaube, das ist auch so wichtig für die Kundinnen. Also Stichwort Einsamkeit und so weiter. Viele Tafel-Ehrenamtliche sagen mir, ich kenne ja meine Leute, die kommen. Und das finde ich auch immer irgendwie berührend.
Was hat dein Geld mit dem Klima zu tun? Im Alltag verzichtest du längst auf unnötige Plastikverpackungen. Du hast den Stromtarif gewechselt, beziehst jetzt Ökostrom. Und beim Einkauf sollen all deine Lebensmittel bio sein, richtig? Sehr gut. Aber was ist eigentlich mit deiner Bank? Hast du dich mal gefragt, was deine Bank eigentlich mit deinem Geld macht? Investiert deine Bank möglicherweise in Waffengeschäfte? Spekuliert sie mit Nahrungsmitteln? Bremst sie Energiewende oder billigt sie Kinderarbeit? Wenn du das alles ausschließen willst, dann solltest du jetzt die Ethikbank kennenlernen. Die ethisch-ökologische Direktbank legt all ihre Kredit- und Investitionen bis ins Detail offen. Investiert nachhaltig, ökologisch, fair und gläsern. Und das kompromisslos. Denn nur dann kann Geld auch faires Geld sein. Entdecke das Ethikbankprinzip und bezahle ab sofort mit fairem und klimafreundlichem Geld von deinem Girokonto bei der Ethikbank. Die Tafeln in Deutschland sind ein Netzwerk aus über 960 Tafeln, die sich der Aufgabe verschrieben haben, Lebensmittel zu retten und an Bedürftige zu verteilen. Jede Tafel arbeitet lokal, um den spezifischen Bedürfnissen ihrer Gemeinde zu begegnen. Ein beeindruckendes Beispiel für diese Arbeit ist die Berliner Tafel, die als Pionierin gilt und seit den frühen 90er Jahren aktiv ist.
Berlin weiß sich zu vermarkten. Offensichtliche Defizite werden gern politisch umgedeutet und als sexy beschrieben. Doch wer wirklich arm ist, der findet daran gar nichts sexy. Und die Armut in Berlin ist groß. Die Hauptstadt hat eine der höchsten Armutsquoten im Land. Rund 20% der Berliner Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Übersetzt bedeutet das unterdurchschnittliche Löhne, hohe Arbeitslosigkeit und steigende Mieten. In diesem Kontext spielt die Berliner Tafel eine kritische Rolle. Sie füllt Lücken, die das soziale Sicherheitsnetz der Stadt und staatliche Unterstützung offen lassen, indem sie Lebensmittel an Bedürftige verteilt. Diese Unterstützung ist in Berlin besonders wichtig, wo die soziale Kluft tief und weiterhin wachsend ist.
Die Existenz und die Notwendigkeit der Tafeln in Deutschland werfen wichtige Fragen auf, die wir als Gesellschaft beantworten müssen. Sie fordern uns heraus, über die Ursachen von Armut nachzudenken und aktive Schritte zu deren Bekämpfung zu unternehmen.
Wenn wir gefragt werden, was wir uns denn politisch wünschen, dann antworten wir in der Regel, armutsfeste Löhne würden schon mal einen wichtigen, also einen armutsfesten Lohn oder einen höheren Mindestlohn sind ein wichtiger Baustein, denn wir haben einen größeren Anteil an Menschen, die arbeiten. Und wo einfach der Lohn so niedrig ist, dass es nicht reicht. Ähnlich ist es natürlich mit dem Thema Bürgergeld. Wenn wir uns wirklich überlegen, was man davon zahlen kann, auch angesichts von Inflation und Preissteigerung, dann ist das aus unserer Sicht nicht hoch genug, denn die Menschen sollten nicht zu den Tafeln kommen müssen und sie müssen es ja augenscheinlich. Das heißt, eigentlich erwarten wir von der Politik eine wirksame Armutsbekämpfung, die dafür sorgt, dass weniger Menschen zu den Tafeln kommen müssen. Entgegengesetzt von Unternehmen, die ja sozusagen ihre Tätigkeit maximieren wollen, sind unsere politischen Forderungen gehen natürlicherweise in die Richtung, dass diesen Menschen so geholfen wird, dass sie nicht mehr arm sind.
Die Tafel und ihre Freiwilligen zeigen uns, was möglich ist, wenn Menschen zusammenkommen, um zu helfen. Doch sie erinnern uns auch daran, dass ehrenamtliche Arbeit allein nicht ausreicht, um die strukturellen Probleme zu lösen, die zu Armut und Ungleichheit führen.
Wünschen kann man sich ja bekanntlich alles. Und in der Utopie ist in einer idealen Welt, natürlich eine Welt ohne Armut, ein wünschenswerter Zustand und damit auch eine Welt, in der Tafeln nicht notwendig sind. Ich würde mir zunächst einmal wünschen, dass weniger Menschen zu den Tafeln kommen müssen, weil die Mechanismen ergriffen werden, die dafür sorgen, dass mehr Menschen die Möglichkeit haben, ihr Leben mit ihrem Lohn und zu gestalten. Das wäre schon sehr viel. Wir wünschen uns natürlich auch ganz viel anderes noch im Hinblick auf Lebensmittelverschwendung. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir auch dass das zwei Seiten einer Medaille sind. Aber in Bezug auf die Menschen, die zu uns kommen, glaube ich, gibt es klare Forderungen, die eben vor allen Dingen dahin geht, dass Menschen so viel verdienen und die so aktiv unterstützt werden, Stichwort Kindergrundsicherung für Familien mit vielen Kindern, Stichwort schnellere Möglichkeiten in den Arbeitsmarkt zu finden, für Menschen mit Migrationsgeschichte etc., die alle dazu führen würden, dass weniger unsere Unterstützung bräuchten.
Doch die Tafel zeigt auch, wie Tafeln über die reine Lebensmittelverteilung hinausgehen. Projekte wie Kita-Tafel, die Kindertagesstätten mit frischem Obst und Gemüse versorgt, oder das Tafelmarktkonzept, das den Bedürftigen ermöglicht, ihre Lebensmittel selbst auszuwählen, sind innovative Ansätze, die Würde und Selbstbestimmung fördern. Diese lokale Arbeit spiegelt die nationale Bedeutung der Tafelbewegung wider. Die Tafeln in ganz Deutschland sind nicht nur praktische Antworten auf die Probleme von Lebensmittelverschwendung und Armut. Sie sind auch ein kritisches Statement zu den sozialen und wirtschaftlichen Strukturen, die diese Probleme erst hervorbringen. Die Tafelbewegung in Deutschland zeigt, was möglich ist, wenn Gemeinschaften zusammenkommen, um zu unterstützen und zu helfen. Sie offenbart aber auch die Grenzen ehrenamtlicher Arbeit und die Notwendigkeit politischer und gesellschaftlicher Veränderung, um die Wurzeln von Armut und Ungleichheit anzugehen.
In Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, lebt jedes fünfte Kind unter der Armutsgrenze. Fast 3 Millionen Kinder und Jugendliche sind betroffen, gefangen in einem Netz aus sozialen und wirtschaftlichen Barrieren, das ihnen Chancen verwehrt, die anderen selbstverständlich erscheinen. Die materiellen Einschränkungen für diese Kinder sind gravierend. Viele können sich keine ausgewogene Ernährung leisten, leben in beengten Wohnverhältnissen und haben kaum Zugang zu Freizeitaktivitäten, die ihre Entwicklung fördern könnten. Die finanziellen Mittel, die für die Ernährung eines Kindes vorgesehen sind, etwas mehr als 4 bis 7 Euro pro Tag, reichen oft nicht aus, um gesundheitsfördernde Mahlzeiten zu gewährleisten. Darüber hinaus sind die Bildungschancen dieser Kinder häufig eingeschränkt. Sie wachsen in Umgebungen auf, in denen Bildungsressourcen und Möglichkeiten limitiert sind, was ihre Wahrscheinlichkeit erhöht, auch im Erwachsenenalter in Armut zu leben. Einfache Freuden wie Geburtstagsfeiern, Kino oder Schwimmbadbesuche bleiben ihnen oft verwehrt. Die psychologische Last, die diese Kinder tragen, ist enorm. Sie kämpfen nicht nur mit materiellen Mängeln, sondern auch mit sozialer Ausgrenzung und den Vorurteilen, die ihnen und ihren Familien entgegengebracht werden. Dieser ständige Kampf um Anerkennung und Gleichberechtigung prägt ihr Selbstbild und ihre Zukunftsaussichten tiefgreifend.
Kinder sind ja eigentlich nicht arm, sondern ihre Eltern sind arm und deshalb sind sie automatisch mit arm. Sie kommen also sie kommen im Prinzip schon von der Geburt an mit diesem Mangel und auch mit diesem, und das wissen wir natürlich aus zahlreichen Untersuchungen, auch mit dieser Scham, mit diesem Stigma, mit dieser Form von mangelnder sozialer Teilhabe im Prinzip schon auf die Welt. Und genau als Mutter ist das für mich natürlich ganz furchtbar, vor allen Dingen, weil ja politisch auch häufig gesagt wird, also das sind unsere Zukunft, da müssen wir investieren und das funktioniert einfach nicht gut. Das sehen wir an den Familien und an den bekannten Größen, dass je mehr Kinder ich habe, desto mehr Schwierigkeiten habe ich tendenziell statistisch und desto leichter kann ich in Armut rutschen. Und es bedeutet einfach, wir wissen alle, dass Kinder, wenn sie aufwachsen, dass sie auch ihre Persönlichkeit entwickeln, dass es wichtig ist, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln und dass das auch damit zu tun hat, dass ich Teilhabe leben kann. Und es ist einfach dann nicht möglich, wenn ich zum Kindergeburtstag nicht gehen kann, weil ich kein Geschenk kaufen kann. Und es ist nicht einfach dann zu sagen, ja, natürlich würden die meisten sagen, dann komm ohne Geschenk, aber Kinder wollen dazugehören und müssen dazugehören wollen. Und es kann einfach nicht sein, dass man in diesen jungen Jahren in einem so reichen Land diese Erfahrung schon machen muss, obwohl man gar nichts dafür, natürlich auch wirklich nichts dafür kann. Und dass es dann eben dieses hohe Risiko gerade in Deutschland der vererbten Armut gibt, die eben diese mangelnden Chancenmöglichkeit dann weiterträgt.
Die Geschichte der Tafel in Deutschland, von lokalen Initiativen bis hin zur landesweiten Bewegung, ist ein lebendiges Beispiel für Solidarität, Engagement und den Wunsch nach einer gerechteren Welt. Sie erinnert uns daran, dass jeder von uns einen Beitrag leisten kann, sei es durch direktes Engagement, politisches Handeln oder bewussteres Konsumieren.
Diese Frage ist ja eigentlich die große, eine der großen, ich möchte fast sagen Menschheitsfragen, weil die sich ja auch global erstreckt. Wieso haben wir doch einiges im Überfluss, während in anderen Ländern doch einiges fehlt? Es gibt ja immer wieder Berechnungen, dass wenn die Verteilung klappen würde, für alle eigentlich genug vorhanden ist. Und so ist es natürlich, so wie es global ist, ist es auch im Kleinen. Und ich habe deshalb vielleicht leicht geschmunzelt, weil die Frage, wie kommt die richtige Menge in der richtigen Qualität in der richtigen Zeit an die richtigen Menschen, ja wirklich eine so einfache wie schwer umzusetzende logistische Herausforderung ist. Und das geht ja nicht nur für uns. Das heißt, da kommen wir ja in Fragen hinein, dass natürlich eine gewisse Form an Überproduktion, das bestätigen uns auch von Hotels bis Lebensmittelhandel bis Herstellung vorhanden sein muss, aufgrund des nicht zu kalkulierenden Bedarfs und oder des schwer zu kalkulierenden Bedarfs. Und so kommt einmal sowohl im Herstellungsprozess, auch durch Fehler, die passieren etc., aber auch durch natürlich dann auch im Einzelhandelsprozess, also an den verschiedenen Stellen der Produktionskette eine Überproduktion zustande. Aber natürlich, wir wissen, dass die größte Lebensmittelverschwendung in Privathaushalten stattfindet. Also auch an einer Stelle, auf die Tafeln jetzt keinen Zugriff haben. Und das sind über 54%, wenn ich die Zahl ganz richtig im Kopf habe, die eben in Privathaushalten stattfindet. Und da können wir uns ja alle an die eigene Nase fassen, wieso und inwiefern das passiert und auch wie wir es verbessern können. Was wir merken ist, dass natürlich durch Digitalisierung, digitale Prozesse, bessere Möglichkeiten der Einschätzung von im Lebensmittelhandel stattfindet, auch durch KI gestützt, wird das sicher noch zunehmen. Das heißt, die Lebensmittel, die auch zum Teil den Tafeln zur Verfügung stehen, werden tendenziell zurückgehen. Im Bereich Herstellung und Großspenden ist da aber sicher noch einiges an Potenzial, was Tafeln auch eben durch eine gute Großspendenakquise und Verteilung auch noch besser nutzen können und nutzen auch wollen. Die klassische Form dessen ist ja, dass wir das wirklich auf kleinster lokaler Ebene mit dem Auto durch Kontakte und Beziehungen bei Bäcker, Supermarktketten etc. Lebensmittel eingesammelt werden, die eben einfach im Tag nicht verkauft wurden. Wir haben sogenannte sehr, sehr gute Hauptpartnerschaften oder Partnerschaften mit dem Lebensmitteleinzelhandel, also mit den großen Supermarktketten, die wir auch sozusagen über ganz Deutschland hinweg haben und die oft lang gewachsene lokale Strukturen und Kooperationen auch haben und eben natürlich regelmäßig angefahren werden. Viel lebt von dem persönlichen Kontakt vor Ort. Viel lebt noch nicht von digitalisierten, vorher geplanten, im Detail ausgefeilten Routen, sondern viel lebt auch von Telefon und einem wahnsinnigen Engagement Ehrenamtlicher, die dann eben doch noch die nächste Fahrt machen und doch noch mal da vorbeischauen. Neben den gelernten und häufig gut geplanten, weil über Jahre lang ausprobierten Routen, die aber natürlich mal mehr und mal weniger einsammeln können. Und was es immer wieder schwierig macht und was auch immer wieder erklärungsbedürftig unsere Idee macht, dass nur das verteilt werden kann, was eingesammelt wurde und kein fester Bestandteil immer vorhanden ist an bestimmten Lebensmitteln. Was wir versuchen und was natürlich ein großes Projekt im Dachverband ist, ist die Digitalisierung dafür zu nutzen, dass eben diese Verteilung effizienter wird. Weniger Leerfahrten, damit ja auch im Übrigen weniger Kosten bezüglich Fahren, CO2 etc., denn auch wir wollen nachhaltiger werden. Und eben gezielt dort einsammeln, wo an dem Tag auch genug Lebensmittel vorhanden sind. Natürlich freuen wir uns, wenn wir möglichst viele Lebensmittel retten können. Weil wir damit einen Beitrag, also die Bundesregierung hat sich verpflichtet, bis 2030 laut SDGs, also die Lebensmittelverschwendung um die Hälfte zu reduzieren. Das wird nicht einfach, denke ich, das einzuhalten. Und da sind wir natürlich einer der Organisationen, die dazu beitragen und die unserer Meinung nach auch noch stärker dafür genutzt und unterstützt werden sollten. Also, aber das ist für uns natürlich ein Erfolg, wenn wir viele Lebensmittel retten könnten, die sonst einfach weggeschmissen worden wären und diese Menschen zur Verfügung stellen können. Das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Dann denke ich, dass in den Tafeln ein Erfolg ist, wenn die Menschen glücklich weggehen und wenn es möglich ist, die Menge an Lebensmitteln möglichst gut auf die Menschen, die kommen, zu verteilen. Möglichst gut und gerecht. Gerechtigkeit und auch gute Verteilung innerhalb ganz Deutschlands, aber in den Tafeln bei den Kunden ist, glaube ich, ein hoher Anspruch. Und die versuchen, die Menschen in den Tafeln versuchen, das eben möglichst gut zu erfüllen und damit einfach ein Stück weit Erleichterung im Alltag. Das ist, glaube ich, auch kein messbarer in Unmengen Zahlen, aber das ist, denke ich, eine hohe Erfolgsmeldung als Hauptamtliche in einer Ehrenamtsorganisation, die es ja auch gibt und meiner Meinung nach auch braucht, damit Ehrenamtliche, und da sehen wir unsere Aufgabe, möglichst gut ihre Aufgabe erfüllen können, denken wir auch, dass wir das als Erfolgsmeldung sehen, wenn wir möglichst den Tafeln Unterstützung bieten können, dass Dinge einfacher werden. Oder natürlich ist es für uns natürlich eine große Erfolgsmeldung, wenn wir möglichst viele Spenden einsammeln, die wir dann in allergrößten Teilen an die Tafeln mit jetzt Förderprogramme, mit Unterstützung in der Logistik, in Energiekosten helfen können, auch da wieder, um ihre Arbeit bestmöglich zu erreichen. Also natürlich ist ein Gradmesser des Erfolgs die verteilten Paletten und die Anmenge der Lebensmittel und auch als spendenfinanzierte Organisation, dass wir möglichst viel Spenden einwerben, um unsere Arbeit machen zu können.
Lass uns gemeinsam für eine Gesellschaft arbeiten, in der die Hilfe wie die der Tafeln nicht mehr nötig ist, weil jeder Mensch das hat, was er oder sie zum Leben braucht. Wir hoffen, ihr habt heute einen guten Einblick bekommen. Vielleicht wollt ihr euch auch engagieren. Schaut nach, nehmt Kontakt auf, probiert es aus, wenn ihr was bewegen wollt. Alle wichtigen Infos findet ihr unter wiekannichwasbewegen.de oder in den Shownotes. Oder habt ihr noch Fragen? Schreibt uns einfach in die Kommentare oder an podcast@wiekannichwasbewegen.de. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, positiv bewertet und vor allem, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Wie kann ich was bewegen? Ist eine Produktion der Part GmbH für digitales Handeln. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie ihr politisch etwas bewegen könnt, dann hört unbedingt auch in die ersten Staffeln dieses Podcasts rein. Da erfahrt ihr zum Beispiel, wie Luisa Neubauer, Carola Rakete, Katja Diehl oder Waldemar Zeiler etwas bewegen. Das Buch »Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus«. Mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich haben für dieses Buch mit 16 der bekanntesten Aktivistinnen und Aktivisten Deutschlands gesprochen. Wir zeigen euch über ihre Erlebnisse und Erfahrungen, wie ihr selbst etwas bewegen könnt. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link findet ihr in den Shownotes. Und denkt immer daran, Veränderung ist möglich. Alles, was du allein tun musst, ist anzufangen. Lasst uns was bewegen. Bis bald.